Hier bei Radio Free FM geht es jetzt weiter mit dem Interview. Unser Gast heute ist Veronika Geier. Sie setzt sich für den indianischen Bürgerrechtler Leonard Peltier ein, der seit 38 Jahren in den USA im Gefängnis sitzt und das ohne fairen Prozess, wie Frau Geier sagt. Am kommenden Sonntag, den 2. November, findet zu dem Fall Leonard Peltier ein Informations- und Benefizabend statt. Und zwar im Einsteinhaus der Volkshochschule in Ulm.
Können Sie ganz kurz beschreiben, oder hallo erstmal, können Sie ganz kurz beschreiben, worum es bei diesem Fall Leonard Peltier geht?
Also man muss die Hintergründe der Zeit verstehen, um das ganze Bild zu bekommen. In den 60er und 70er Jahren waren sowohl die Farbigen als auch die amerikanischen Ureinwohner großen Repressalien und polizeilicher Willkür ausgesetzt. Daraus entstand auf indianischer Seite das AIM, American Indian Movement, das 1968 in Minneapolis gegründet wurde. Man muss dazu sagen, dass damals war die Willkür so groß, dass die Polizei Indianer zusammengeschlagen hat, in den Kofferraum gesperrt hat, 2 Stunden rumgefahren und irgendwo rausgeschmissen und den Polizisten passierte nichts. Also die Willkür war groß. Und lange haben sich die Indianer auch nicht gewusst, wie sie sich wehren sollen, bis eines Tages eine alte Indianerfrau sagte, wo sind eigentlich unsere Krieger geblieben? Und dann haben sie sich besonnen und daraufhin wurde dieses Movement gegründet. Diese Vereinigung setzt sich sowohl gegen die Korruption und Machtmissbrauch wie auch für die Verteidigung von Land- und Jagdrechten sowie für eine Revision der Indianerpolitik der Vereinigten Staaten ein. Sie waren keine pazifistische oder sind auf jeden Fall nicht durchwegs pazifistisch eine Organisation gewesen, sondern der indianischen Tradition nach auch bereit, notfalls bewaffnet, um ihre Rechte zu kämpfen. Und Leonard Peltier war Mitglied dieser Organisation.
Okay, da wären wir schon bei der nächsten Frage gewesen. Wer ist eben dieser Leonard Peltier? Haben Sie ja gerade gesagt, er war eben auch Mitglied bei dieser Bewegung. Warum sitzt er denn im Gefängnis? Was ist da vorgefallen?
Ja, auch da muss ich weiter ausholen. In den 70er Jahren terrorisierte ein korrupter Stammesvorsitzender namens Dick Wilson die Bewohner der Pine Ridge Reservation im Bundesstaat South Dakota. Dick Wilson, dessen Wahl zum Stammesvorsitzenden bereits von der US Civil Rights Commission für ungültig erklärt wurde, da mindestens 1/3 der Stimmen unter fragwürdigen Bedingungen abgegeben worden seien, beschäftigte sogenannte Goons, Guardians of the Ogallala Nations, eine durch das FBI sowie das US-Büro für indianische Angelegenheiten aufgerüstete und unterstützte indianische Todesschwadron, um seine Machtposition auszubauen und gegen den Willen der Mehrheit der Bewohner des Reservates indianisches Land an die USA zu verkaufen. Also Reservatland war außerhalb den USA, gell? Das hat nicht der USA gehört damals. Von dem man durch Satellitenbilder wusste, dass es ein Uranvorkommen größeren Ausmaßes barg. Land, von dessen Uranvorkommen aber die Reservatsbewohner zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht unterrichtet waren. Er sagte sowohl den traditionellen indianischen Familien als auch sich politisierenden jungen Natives den Kampf an. In der Zeit der sogenannten Herrschaft des Terrors, diese Dick-Wilson-Herrschaft wurde so bezeichnet, wurden 60 bis 100 Lakota-Indianer, also Lakota ist der Stamm, durch die Killertruppen Wilsons ermordet. Viele andere wurden verletzt, eingeschüchtert und bedroht. Die Pine Ridge Reservation hatte zu dieser Zeit die höchste Mordrate der USA und kein einziger dieser Morde wurde je aufgeklärt. Zum Schutz der Bevölkerung riefen einige Stammesälteste nun eben das besagte American Indian Movement, AIM, nach Pine Ridge. Das AIM und Leonard Peltier errichteten auf dem Grundstück des Ehepaars Jumping Bull ein Camp, in dem auch viele Frauen und Kinder lebten. Man wusste noch nicht, wie man gegen die Willkürherrschaft vorgehen sollte. Man wollte Präsenz zeigen und die Lage sondieren.
Und was wird Peltier jetzt letzten Endes vorgeworfen? Warum sitzt er überhaupt im Gefängnis?
Also, kurz nachdem die da angekommen waren mit ihren Zelten, wurde dann am 26. Juni 1975 kam es zu einem tödlichen Zwischenfall, für den Leonard Peltier am 18. April 1977 schuldig gesprochen und am 1.6.1977 dann zu zweimal lebenslänglich verurteilt wurde. Es war so, mit ungekennzeichneten Fahrzeugen fuhren zwei FBI-Agenten, Ronald Williams und Jack R. Cooler, unangemeldet und mit hohem Tempo auf das Grundstück der Jumping Bulls. Also die waren in Zivil, niemand hat gewusst, dass die vom FBI sind. Vorgeblich waren sie auf der Suche nach dem Dieb eines Paar gebrauchter Cowboy-Stiefel, dem 19-jährigen Jimmy Eagle. Das ist auch irgendwie total lächerlich, finde ich. Nachdem da so 60 bis 100 Morde stattgefunden haben, schauen die nach jemandem, der ein Paar gebrauchter Cowboy-Boots gestohlen haben soll. In dem Camp, das sich auf eben diesem Grundstück befand, brach daraufhin Panik und Angst aus. Also vielleicht auch durch die Bereitschaft, das eigene Leben sowohl als auch das der Kinder und der Frauen gegen die unbekannten Eindringlinge, die durchaus als Angreifer empfunden werden konnten, zu verteidigen, kam es zu einem mehrstündigen, heftigen Schusswechsel, in dessen Verlauf die beiden FBI-Beamten und ein 18-jähriger indianischer Aktivist Joe Stuntz Kilsright getötet wurden. Da muss ich auch sagen, wenn ich das immer lese bei Amnesty International über Leonard Peltier, wird dieser Indianer, der dabei getötet wurde, auch eigentlich nicht erwähnt. Das hört sich immer an wie ein, dass sie die einfach umgebracht haben. Aber dass da wirklich auch auf der anderen Seite Kugeln flogen und jemand anders auch umgekommen ist, wurde nicht gesagt. Also wer den Schusswechsel begann und wer diese tödlichen Schüsse abgab, ist bis heute ungeklärt. Doch für das FBI standen und stehen Tat und Täter fest. Beide FBI-Beamte, die während des Schusswechsels erheblich verletzt wurden, seien aus allernächster Nähe kaltblütig erschossen worden. So die Version des FBI. Angeklagt wurden Personen Jimmy Eagle, Bob Robidoux, Dino Butler und Leonard Peltier. Allen konnte unmittelbar nach der Schießerei trotz Umstellung des Camps vorerst die Flucht gelingen. Aber alle außer Peltier wurden kurze Zeit darauf gefasst und vor Gericht gestellt. Nur Peltier hat es geschafft, bis nach Kanada zu fliehen. Die anderen wurden in anderen Bundesstaaten festgenommen. Bis auf einer, der hat sich freiwillig gestellt. Diese, die man gleich festgenommen hat, kamen vors Gericht und wurden freigesprochen, auch aufgrund von Gewalt geprägten Zustände, die im Reservat geherrscht haben. Und da der Hergang der Schießerei nicht mit Sicherheit festgestellt werden konnte.
Wie lief denn dann die Gerichtsverhandlung von dem Leonard Peltier ab? Also es heißt ja, es gab kein faires Verfahren. Welche Ungereimtheiten gab es denn da oder welche Zweifel gibt es an der Rechtmäßigkeit dieser Strafe?
Also Leonard Peltier wurde in Kanada festgenommen. Und die Kanadier wollten ihn nicht ausweisen an die USA. Also er ist auch von kanadischer Abstammung. Die haben gesagt, nö, den liefern wir nicht aus. Und dann hat das FBI, und das ist nachgewiesen, eine Frau aufgetrieben. Die war die geistig verwirrte Indianerin Myrtle Purbear und hat sie unter Druck gesetzt. In drei unterschiedlichen Aussagen gab sie an, die Freundin Peltiers zu sein und die Tat selbst hätte sie beobachtet und beziehungsweise von Peltier geschildert bekommen. Mal war sie laut Aussage direkt am Tatort, mal war sie vorher geflüchtet. Im Kreuzverhör der Verhandlung gestand Purbear dann ein, die Aussagen aufgrund der Bedrohung durch das FBI gemacht zu haben. Sie hätte Peltier in Wirklichkeit nicht gekannt und wäre auch während des Schusswechsels nicht in der Nähe des Tatorts gewesen. Das FBI habe ihr Bilder der Leiche Anna Mae Aquash, einer indianischen Aktivistin und früheren Freundin Peltiers, gezeigt und angedeutet, sie oder ihre Tochter könnten genauso enden. Allerdings wurden bei dieser wichtigen Entlastungsaussage die Geschworenen im Gerichtssaal nicht zugelassen und die neue Aussage nicht als Beweismittel zugelassen. Das muss man sich mal vorstellen, ja, dass sowas dann überhaupt nicht zugelassen wird. Diese Anne Mae Aquash war auch eine der Frauen, die war auch Aktivistin, auch im AIM, wurde tot aufgefunden. Und das FBI hat ihr eine Hand abgehackt um die zur Identifizierung, zur Fingerabdrucksabnahme ins Büro zu schicken sozusagen. Und dieses Bild von der Frau mit der abgehackten Hand haben sie ihr gezeigt. Also auch schon allein, wie man dort umgeht mit den Leichen. Also doch nicht nur erpresste Falschaussagen und der Tod möglicher Entlastungszeugen führten zur Verurteilung Pelletiers. Es wurden auch Entlastungsmaterialien bewusst zurückgehalten. Bereits im Laufe der Verhandlungen stellte ein ballistisches Gutachten eindeutig fest, dass eine der sichergestellten Waffen, die laut Anklage die Tatwaffe Pelletier sei, keinesfalls die tatsächliche Tatwaffe war. Das Ergebnis der Laboruntersuchung wurde der Verteidigung jedoch vorenthalten und somit als weiterer Entlastungsbeweis unterschlagen. Erst Jahre später wurde diese Information in mittlerweile freigeklagten FBI-Unterlagen gefunden und bis heute sind nicht alle FBI-Unterlagen über diesen Fall freigegeben. Warum? Also warum kann man überhaupt Sachen dann so vorenthalten? Nach meiner Auffassung hätte Pelletier spätestens da aus der Haft entlassen werden müssen.
Mhm. Okay, dann würden wir sagen, an der Stelle machen wir eine kurze Unterbrechung und spielen ein bisschen Musik und wir reden dann gleich noch weiter, speziell über die Veranstaltung, die ja in Ulm auch noch ansteht, zu diesem Thema.
So, wir machen weiter mit unserem Interview. Und zwar mit der Frage, Pelletier ist ja eben Indianer und setzt sich auch für die Indianer oder setzte sich für die Indianerorganisation IEM ein. Glauben Sie denn, dass er aufgrund seiner Abstammung umso schärfer verurteilt wurde?
Also ich meine, die Indianer sind eine Minderheit und sie sind unangenehm. Also seit Beginn dieses Zwistes zwischen den Einwanderern und den Indianern wurde eigentlich jeder Vertrag gebrochen, der zwischen den zwei Parteien geschlossen wurde und immer von der weißen Partei sozusagen. So ist es einfach. Und ich denke schon zu der Zeit, es gab auf jeden Fall damals das COINTELPRO-Programm. Das heißt Counterintelligence Program des FBI. Und es steht für ein ehemals geheimes Programm der US-Bundespolizei FBI, das die systematische Überwachung, Unterwanderung und Störung von politischen Organisationen und politisch aktiven Privatpersonen innerhalb der USA umfasste. Es gibt da hochinteressante Bücher drüber, über die ganzen Fälle von unliebsamen Leuten, die der USA im Wege waren, ihre Ziele zu erreichen. Und Pelletier hat sich für was eingesetzt und kam unter die Räder, ja.
Der Leonard Pelletier ist ja inzwischen 70 Jahre alt. Wie ist denn inzwischen sein gesundheitlicher Zustand in diesem Alter?
Ja, also er hat am 12. September seinen runden Geburtstag. Man hat eigentlich gehofft, er würde da begnadigt werden, aber das ist nicht eingetroffen. Seine Gesundheit ist schwer angegriffen und seit 2009 mehren sich die Zeichen, dass Leonard Pelletier an Symptomen leidet, die denen einer Prostatakrebserkrankung sehr gleichen. Doch er wird nicht richtig untersucht, er bekommt nicht die ärztliche Versorgung, die er eigentlich braucht. Er hatte auch seit seiner Kindheit so ein, wie nennt sich das, wo sich das Unterkiefer so verhakt. Also dass er das Kiefer nicht auseinanderbringen kann, das ist auch sehr schmerzhaft und der musste lange Zeit mit dem Röhrchen überhaupt essen und das alles im Gefängnis ist so schlimm. Und die berühmte Mayo Clinic hat gesagt, ja, wir operieren ihn, aber die Gefängnisleitung oder wer auch immer da zuständig ist, hat das dem nicht stattgegeben. Und erst relativ spät, also sehr spät, wurde dann nochmal eine OP gemacht, wo es ihm da wenigstens besser geht. Aber wie es jetzt ganz direkt im Moment ist, weiß ich gar nicht, wie es ihm geht.
Zum Thema Gefängnis, wie sind denn dort die Zustände und unter welchen Bedingungen ist er untergebracht?
Ja, also seit 38 Jahren sitzt Leonard Pelletier im Gefängnis. Das sind heute genau 14.151 Tage. Das sind 10 Jahre mehr als Nelson Mandela. Das ist viermal so lange wie Michail Khodorkovsky. Es ist unvorstellbar langer Aufenthalt in der Hölle, dessen Grauen wir nicht einmal erfahren können. Erahnen können. Ich hoffe auch niemals erfahren werden. Denn nur wenige Menschen haben eine derart lange Freiheitsberaubung überlebt. Und als wäre das nicht Strafe genug, wird Pelletier immer wieder zusätzlich sanktioniert. Keine Telefonate, eine Mahlzeit am Tag, Einzelhaft, zu der er immer wieder verurteilt wird wegen Anschuldigungen, zum Beispiel nicht genehmigter Besitz von Geld. Da muss man dazu sagen, da hat ihm mal, soweit ich weiß, ein Schotte Geld ins Gefängnis geschickt zu seiner Verteidigung. Und es wird so und so eigentlich zensiert. Aber dieser Brief mit dem Geld kam durch. Und danach haben sie Razzia gemacht und haben das Geld gefunden und haben dann wieder Sanktionen verhängt. Also es ist so, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass sowas dann noch nötig ist, jemand, der schon so leidet, noch tiefer reinzureiten. Ja. Solche Sprachen sprechen die Gefängnisbeamten eigenmächtig aus. Ja, The Hole heißen die im Knast, die berüchtigten Gefängnis, die Isolierzellen. Die sind aus Stahlbeton, 1,80 Meter mal 2,40 Meter groß, ohne Fenster. Und ohne Wasser sitzt man da mit minimaler Frischluftzufuhr. Also er sitzt zum Teil in Gefängnissen, da wird so heiß, da kann er nur noch atmen, wenn er sich auf den Boden legt. Auch gab es einen Mordkomplott von höherer Stelle angeordnet, welches aber nicht zur Ausführung kam, weil der Mann, dem es aufgetragen wurde, sich geweigert hat und eine Aussage gemacht hat. Und im Sommer 2011 wurde Pelletier erst unter einem nichtigen Vorwand in Isolationshaft geschickt und anschließend in eine andere Haftanstalt nach Florida überführt, die 2000 Meilen von der Reservation seiner Familien und Freunde entfernt ist. Ja, und man muss sich das vorstellen, immer die Türen, bumm, auf und zu. Und er hat Angst um sein Leben, er hat jeden Tag Angst um sein Leben. Es gibt ein Buch von ihm, das heißt Mein Leben ist mein Sonnentanz, direkt von Leonard Peltier, gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Und da beschreibt er, was er so im Gefängnis auch durchmacht, auch den Fall.
Ja. Wie konnte er überhaupt solche Bücher schreiben? Also wie kam das dazu, dass er aus dem Gefängnis raus Bücher schreibt? Wie ist das möglich?
Ja, das überhaupt machen noch manche Gefangene, okay, da. Das ist so ein Akt, okay, of free speech oder so. Okay. Weiß auch nicht, manche verdienen sich da noch eine Nase. Aber das ist erlaubt. Also es wurde jetzt nicht rausgeschmuggelt und dann, okay, so, sondern es ist ganz offiziell. Ja.
Wie sind Sie denn überhaupt auf den Fall aufmerksam geworden? Warum interessiert Sie Leonard Peltier so sehr?
Also ich habe vor ungefähr 24 Jahren einen Film gesehen, der hieß Incident at Oglala. Der ist von Robert Redford und einem Michael Apted gemacht und rausgegeben worden. Das ist die Aneinanderreihung von den Aussagen aller Beteiligten zu dieser Zeit an dem Vorfall. Also ohne einen Moderator sozusagen. Und als ich das gehört habe, da habe ich gedacht, da muss man doch irgendwas unternehmen. Das kann doch nicht so, das kann man doch nicht einfach so lassen. Dachte aber dann, ja gut, jetzt wurde der Film gemacht, das wird sich schon erledigen, viele Leute sehen den, werden aufstehen, dann kommt das alles wieder in Schwung. Und auch mit den Jahren habe ich festgestellt, er sitzt immer noch und dann wollte ich was unternehmen und habe dann angefangen, Fakten über den Fall zu sammeln. Ich wollte Leute informieren, jetzt war ich, aber kann ich keinen direkten Vortrag machen, da bin ich nicht dafür geeignet. Habe überlegt, ja gut, dann schreibe ich eben E-Mails an verschiedene Leute und dann kam mir der Zufall zu Hilfe. Eine Freundin, die eine recht kleine Wohnung hat, sagt, hey, können die vielleicht bei dir übernachten? Ich habe da Freunde. Und ich habe gesagt, ja, schick sie her. Die kamen dann zu mir. Ich habe gesagt, da hinten ist das Gästezimmer, setzt euch doch. Dann sind ins Gästezimmer reingegangen und sahen im Regal das Buch In the Spirit of Crazy Horse. Und das ist ein ganz fantastisches Buch von einem Peter Matheson, der auch jetzt gerade verstorben ist, und handelt vom Schicksal und von dem Fall von Leonard Peltier. Und der Mann sieht dieses Buch im Regal stehen und sagt, hey, du kennst Leonard Peltier? Und ich sage, was, du auch? Er sagt, ja, ich bin der Mitstreiter auf deutscher Seite. Damals habe ich noch in der Schweiz gewohnt und da haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir was zusammen. Und dann haben wir unsere erste Veranstaltung in der Schweiz gemacht. Ja. So ist es gegangen.
Es gibt ja jetzt auch eine Veranstaltung in Ulm, nämlich am 2. November eine Informations- und Benefizveranstaltung im Einsteinhaus der Volkshochschule. Sie sind da selber an der Organisation beteiligt oder haben das organisiert, oder?
Ja, also ich habe es selber organisiert, wie schon in der Schweiz. Und Das kam mir zustatten, dass ich im Theater gearbeitet habe. Deshalb kenne ich Musical-Leute, ich kenne Musiker. Ich habe die alle gefragt, ob sie helfen würden, einen Event draus zu machen, weil ich mehr machen wollte, nur eine simple Informationsveranstaltung. Ich wollte Leute anregen zu kommen. Und jetzt hatte ich auch damals in der Schweiz schon das Glück, auf jemanden zu stoßen, die indianisch trommelt. Und die kam dann, und ich halt nicht so viel von Trommelungen. Ich denke, ja gut, einmal derselbe Ton, also wenn man auf einen Trommel schlägt. Aber das war ein solches Erlebnis, was die getrommelt haben, welche Energie daraus entstanden ist. Und die kommen extra von der Schweiz und trommeln und singen auch ein spezielles Lied für Leonard Peltier auf Lakotisch, also lakotische Zeremonialgesänge. Und ich konnte André Bauer gewinnen. Das ist ein Musical-Star, der in den größten Musicals in Deutschland, Österreich und der Schweiz gespielt hat. Der singen wird, der musikalische Leiter Erke Duit, der mit verschiedensten Symphoniekonzerten, Orchestern schon gespielt hat. Die zwei kommen aus Wien extra, die anderen Musiker kommen aus Vorarlberg, also die nehmen auch große Strecken auf sich, um da zu kommen. Und dann hatte ich Glück in dem Lothar Heuson von der VH Ulm auch einen Mitstreiter für Leonard Peltier gefunden zu haben, der gleich gesagt hat, ja, da machen wir was, da kannst du in den Club Orange. Mhm. Und das fand ich so genial, dass es sowas gibt, dass Leute dann sagen, ja, wir helfen.
Was möchten Sie dann mit der Veranstaltung dann bezwecken? Was erhoffen Sie sich?
Eigentlich erhoffe ich mir eine zündende Idee, dass irgendjemand sagt, ich habe die Idee, wie man die rauskriegt, dass irgendjemand auch anfängt zu mobilisieren. Zum Beispiel gibt es ganz viele wahnsinnig berühmte Leute, die auch Leonard Peltier unterstützen, wie Madonna und Phil Collins und Adam Bryant und U2 und auch der Dalai Lama, Rigoberta Menchu. Nelson Mandela ist ja leider jetzt gestorben, aber auch er. Es gibt eine Unmenge an Leuten, die auch eine Stimme haben. Und wenn es genug junge Leute gäbe, die sagen, ja, wir machen Druck oder wir stehen auf oder wir tun was, ja, dann gibt's, kann man, also weil das so lange schon sitzt, sind über 20 Millionen Unterschriften schon gesammelt worden, um ihn rauszuhauen. Aber es funktioniert einfach nicht.
Gut, dann wollen wir ganz zum Schluss nachher nochmal drüber sprechen, wie denn die aktuellen Chancen stehen für eine Freilassung. Aber vorher spielen wir erst nochmal einen Song. Wir machen weiter mit dem Interview mit Veronika Geier, die sich für die Freilassung des indianischen Bürgerrechtlers Leonard Peltier einsetzt. Es gab ja schon verschiedene Aktionen, die sich für eine Freilassung von Peltier einsetzen, bisher leider vergeblich. Amnesty International zum Beispiel ist beteiligt, aber es gab ja auch viele andere Aktionen. Können Sie da kurz einen Überblick geben, was denn schon alles gemacht wurde?
Naja, ein Überblick eher nicht, gell? Über 38 Jahre, da säßen wir hier ewig. Ja. Aber zum Beispiel Marlon Brando hätte einen Oscar verliehen bekommen sollen und ist nicht hingegangen, hat eine Indianerin geschickt, Little Feather hieß die, glaub, die an seiner Stelle eine Rede verlesen sollte. Und er hat auf diesen Missstand aufmerksam gemacht, was damals passiert ist. Dann wurden wahnsinnige Märsche gemacht für Leonard Peltier von einem Kontinent, von einer Küste bis zur anderen Küste, bis zum Weißen Haus, gab Demonstrationen en masse, dann gab es Briefkampagnen und im Moment läuft auch diese Briefkampagne der Gesellschaft für bedrohte Völker. Da schreibt man an Barack Obama, aber anstatt es ans Weiße Haus zu schicken, wo die nur irgendwo landen, werden die an eine Postbox geschickt, 4444 in Trego, Montana, in 59934, also 59934 USA. Und dann werden die alle gesammelt. Weil man sagt, wenn die dann alle millionenfach da liegen, werden die auf Lastwagen vor die Füße des Präsidenten gekarrt und dort ausgeschüttet, sodass man mal sieht, wie viele Leute sich da ständig einsetzen. Ich bin nicht allein. Man kennt ihn hier nicht, man hört hier nichts, weil immer ist so eine Art, es wird von Leuten berichtet wie Chodorkowski und sagt, ja, der muss jetzt so lang in Gefangenschaft, aber die Leute, die aus solchen Gründen sitzen, um andere Leute zu helfen oder um auf Missstände aufmerksam zu machen, die irgendwie, über die wird nicht gesprochen oder nur am Rande. Und das kann nicht sein in einer Gesellschaft, in der wir leben, sollte das ganz anders sein. Oberste Priorität.
Ja. Rechnen Sie sich denn dann auch eine baldige Freilassung Peltiers aus?
Nein, eigentlich gar nicht. Es sieht da so düster aus, dass ich während der Vorbereitung zu der Veranstaltung mehrere Male so völlig alle Hoffnung verloren hatte. Als Clinton zum Beispiel eine Begnadigung in Betracht gezogen hat, versammelten sich hunderte FBI-Agenten vor dem Weißen Haus, um gegen die Freilassung zu protestieren. Und der Direktor des FBIs intervenierte bei Clinton persönlich. Das FBI hat sich immer dafür eingesetzt, dass Leonard nicht freikommt. Also die wollten an dem Exempel statuieren für ihre zwei ermordete sozusagen Kameraden. Ja, weder durch vorzeitige Entlassung auf Bewährung noch durch eine Begnadigung. In Leserbriefen und in Anzeigen in Zeitungen und auf ihren Webseiten stellen sie Leonard als gewalttätig und gefährlich dar und machen ihn verantwortlich für den Tod der beiden Agenten, obwohl die Staatsanwaltschaft schon vor 10 Jahren offen zugab, dass sie nicht weiß, wer die Agenten getötet hat. Ja, das FBI richtet eine kostenlose Telefonverbindung zum Weißen Haus für Gegner einer Begnadigung ein. Das muss man sich mal vorstellen, das gibt's alles hier. Jetzt bemüht man sich um eine Begnadigung durch Präsident Obama, aber der hat bisher so wenig Leute begnadigt wie noch kein Präsident vor ihm. Er hat auch mal seine Sympathie bekundet für das indianische Volk und er hat sich, glaube ich, als einziger bei dem indianischen Volk auf Art entschuldigt durch die Sachen, die da passiert sind. Und man hat sich sehr viel von ihm gesprochen, aber auch bis jetzt, also ist da nichts gewesen, ja.
Das heißt, es wird nach wie vor ein langer Weg sein, um diese Freilassung zu kämpfen. Wenn man da jetzt mitmachen möchte, wenn man sich beteiligen möchte, wie kann man sich da einbringen, wenn man diese ganze Aktion eigentlich unterstützen möchte?
Ja, man könnte mit mir Kontakt aufnehmen über Radio Free FM und ich könnte versuchen, da was zusammenzubekommen. Vielleicht gibt es irgendwelche Ideen, die die Leute haben, das wäre so super. Man kann mit Amnesty International sprechen oder mit der Gesellschaft für bedrohte Völker. Man kann die Briefkampagne machen. Man kann im Internet gibt es so Unterschriftkampagnen, die nicht zu viel geführt haben. Aber ja, was kann man machen? Man kann mit Leuten sprechen, dass sowas nicht in die Vergessenheit gerät. Ja, aufstehen, auf die Straße gehen, mobilisieren. So wie ich jetzt hier stehe, weil ich nicht einfach sage, ja gut, was soll ich tun? Wer nichts tut, hat schon verloren.
Möchten Sie zum Abschluss noch was loswerden oder unseren Hörern was mit auf den Weg geben?
Ja, ich würde gern ein Gedicht von Leonard Peltier lesen. Leonard Peltier hat einige schöne Gedichte geschrieben und das ist eins, was mich auch sehr bewegt. Es heißt Die Botschaft. Schweigen, so sagt man, ist die Stimme der Komplizen. Aber Schweigen ist nicht möglich. Schweigen schreit. Schweigen ist Botschaft, so wie Nichtstun Handlung. In jedem Wort, in jeder Handlung, lass dein Wesen laut erklingen und widerhallen. Nimm dein eigenes Wesen an. Es führt kein Weg daran vorbei, weder an deinem Wesen noch an deiner Verantwortung. Du bist, was du tust. Du bist deine wohlverdiente Strafe. Du wirst deine eigene Botschaft. Du bist die Botschaft.
Okay, mit diesen nachdenklichen Worten beenden wir dann das Interview, bedanken uns bei Ihnen für das Gespräch. Danke, dass Sie hier waren. War auf jeden Fall sehr interessant.
Und wir wünschen Ihnen und vor allem Leonard Peltier das Beste für die Zukunft.
Ich danke Radio Free FM very much so. Thank you. Radio Free FM 101.6.